Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Katrin Heisen. Schönen guten Morgen wünsche ich. Jetzt ist die beste Zeit des Jahres, es sich mit Büchern im Sessel bequem und gemütlich zu machen, wenn es draußen langsam nasskalt wird. Die Bücher meines Gastes, finde ich, laden ganz besonders dazu ein. Judith Schalanski entführt nämlich in ferne Zeiten, in unbekannte Gefilde, lässt die Gedanken schweifen mit Buchtiteln wie Atlas der abgelegenen Inseln oder Verzeichnis einiger Verluste. Schönen guten Tag, schön, dass Sie Zeit haben, Frau Schalanski.
Guten Morgen.
Mir ist das Wort Schmökern eingefallen. Ihre Bücher verführen irgendwie, finde ich, zum Schmökern, zum Hin- und Herblättern, zum Anschauen, zum Festlesen. Gefällt Ihnen das, wenn man von Schmökern spricht, oder ist Ihnen das nicht tief genug?
Nein, das ist in Ordnung. Das ist ein niedrigschwelliges Verb, kann man sagen. Also was mir daran gefällt, ist, dass es nicht nur um das Lesen geht, sich vertiefen, sondern auch das Herumblättern. Und ich versuche immer Bücher zu machen, die mehrere Eingänge haben. Also wo es nicht nur darum geht, es von A bis Z durchzulesen, was wir ja eh nie tun, sondern wo das Besondere dieses analogen Mediums nochmal deutlich wird, nämlich dass wir hin- und herblättern können, dass wir bei einem Kolumnentitel beispielsweise hängen bleiben oder bei einer Illustration und dort irgendwo anfangen zu lesen. Das finde ich tatsächlich das schönste Lesen.
Und so laden Ihre Bücher auch dazu ein, übers Bücher machen und übers Bücher herausgeben. In dieser Stunde mit Judith Schalanski. Sich treiben lassen von einer Erzählung zur nächsten, von einem Gedanken zum anderen. So sollten Judith Schalanskis Leserinnen und Leser verfahren, meiner Meinung nach jedenfalls. Aber wieso meandernde Geschichten entstehen, das würde mich ja mal interessieren, Frau Schalanski. Ich hatte den Atlas der abgelegenen Inseln erwähnt. Untertitel ist 50 Inseln, auf denen ich nie war und wo ich auch niemals sein werde. Da lernen wir im Arktischen Ozean zum Beispiel die Insel Einsamkeit kennen oder im Indischen Ozean Amsterdam, im Pazifik die Kokosinseln. Das sind nicht unbedingt Paradiese. Was ist denn das für eine Auswahl?
Es sind tatsächlich die Inseln, die mir auf dem mannshohen Globus vor der Kartenabteilung der Berliner Staatsbibliothek aufgefallen sind, weil sie eben wirklich im Nirgendwo lagen, also im Nirgendwo der dort türkisen Weltmeere. Und ich habe da so eine ganze Liste abgeschrieben und dann jeweils geguckt, was dort eigentlich passiert ist und was das für Inseln sind.
Da haben wir jetzt gleich den Eindruck, den richtigen, glaube ich, dass Sie einigermaßen häufig in der Berliner Staatsbibliothek sind.
Da steht mein Schreibtisch, kann man so sagen.
Da sind Sie Dauergast, weil Sie nämlich da ganz viel recherchieren, ganz viel nachlesen in den verschiedenst alten Büchern, Handschriften und so weiter. Und unter anderem eben vor dem Globus stehen geblieben sind. Vorangestellt Ihrem Buch oder Ihrer Auswahl ist der Satz, das Paradies ist eine Insel, die Hölle auch. Ging es auch so ein bisschen darum, den schönen Schein ja dahinter zu schauen?
Naja, natürlich habe ich das gestartet, auch mit der kindlichen Fantasie, irgendwo das Paradies zu finden. Und das hält sich ja hartnäckig, also dass das Paradies eine Insel sein muss, ein Ort außerhalb der Orte, an dem man nochmal neu anfangen kann, an dem man sich auf das Eigentliche besinnen kann. Das ist einfach zu attraktiv, um davon loszulassen. Aber während der Recherche merkte ich dann, dass alle Geschichten, die ich dort fand, eigentlich eher schrecklicher Natur waren, was viel über Inseln aussagt und über diese abgelegenen Inseln. Wenn das Schiff höchstens dreimal im Jahr mit Versorgung kommt, dann geht es ganz schnell nicht nur um das Leben, sondern tatsächlich um das Überleben. Und insofern ist so eine Insel auch wie so ein Brennglas. Alles wird ganz schnell existenziell. Das sind keine paradiesischen Orte, wofür für alles gesorgt ist. Gleichwohl hat es, glaube ich, auch was damit zu tun, wie Geschichten funktionieren. Mir ist ganz schnell aufgegangen, wenn irgendjemand tatsächlich irgendwo sein Paradies finden würde, dann muss der nicht darüber schreiben. Also das, was ich erfahre, das ist etwas, was mit schrecklichen Geschichten, schreckliche Geschichten sind einfach die besseren Geschichten.
Weil sie aufgeschrieben werden, weil Absolut. Man sie verarbeiten muss im Schreiben. Denn Also bin schon gestolpert über so manches, was ich da gelesen habe. Diese Vogelkundler, die eine Insel beglückt in Besitz nehmen und dann eigentlich alles abschießen, ja, was ja. ihnen vor die Flinte fliegt. Natürlich im Namen der Wissenschaft. Ja. Oder diese Insel, wo Kinder in den ersten 4 Tagen meistens versterben. Oder die Insel, wo Knochen gefunden werden von einem jungen Mann, der 3000 Kilometer weiter weg auf Hawaii verschwunden ist. Also mit seinem Boot verschwunden ist und seinen Freunden. Ich habe mir immer gefragt, was ist jetzt Fantasie, was ist Wirklichkeit? Sie sagen, das sind alles Geschichten, die Sie gefunden haben?
Ich könnte zu jeder Geschichte eine Reihe von Fußnoten schreiben. Und also ist alles recherchiert. Ob es stimmt, weiß ich natürlich nicht. Aber das wissen wir nicht. Das heißt, ich habe sozusagen keine Vor-Ort-Recherche betrieben, weil ich auch an dieses Vor-Ort nicht so sehr glaube. Ich glaube, es ist eh eine Konstruktion. Diese Räume, das fand ich so interessant, diese Inseln sind so abgelegen, dass man gar nicht mehr richtig sagen kann, ob sie jetzt faktisch existieren oder schon halbe Fiktion sind.
Und wenn Sie dann, also vor Ort, es hat Sie nie auf so eine Insel gezogen, sagen Sie ja ganz eindeutig, die ich auch niemals besuchen werde. Sie stehen vor dem Globus oder vor einer Karte. Ich glaube, Karten reizen Sie eigentlich noch mehr, oder? Es ist auch jeder Insel ist eine gezeichnete Karte beigegeben. Es sind die Koordinaten genau aufgeschlüsselt. Also diese Genauigkeit lassen Sie dann schon walten. Sie haben ja auch von Ihrer Liste erzählt, die Sie quasi abgearbeitet haben. Diese Inseln, die Sie dann besucht haben, beziehungsweise mit dem Finger auf der Landkarte besucht haben oder eben in den Archiven besucht haben. Wer hilft Ihnen dabei? Gibt es Leute, die dann diese Bücher heranschaffen und Sie da in die Hand an Handschriften lesen lassen? Müssen Sie Handschuhe anziehen, um da drin rumzublättern?
Nein, das ist so ein romantisches Bild, ne? Ja. Des alten Bibliothekars, der dann seine Brille aufsetzt. Nein, das vieles ist natürlich auch das Internet. Da gibt es ja gute Möglichkeiten, zu verschiedenen Informationen zu kommen. Ich fand, für mich ist das auch eine Art Expedition, in der Bibliothek zu sitzen und sich diese Quellen heranzuziehen und dann tatsächlich den einen französischen Expeditionsband zu lesen, in dem halt nicht von dem Venustransit die Sprache ist, weil da nämlich eine Wolke das Geschehen verdeckte, sondern die ganzen Pflanzen einfach aufgelistet werden, die dort zu finden sind. Das, wissen Sie, das erzählt so viel von dem menschlichen Bestreben, alles aufzuschreiben und alles zu fassen und diese Wirklichkeit, die ja doch ein eher ungeordneten Zustand zu machen, in irgendwelche Listen und Klassifikationen zu überführen oder eben auch zu vermessen. Also wenn, ich fand es toll und vielleicht bin ich auch deswegen so gefeit vor diesem Phantasma der Wirklichkeit. Ich habe so viele Geschichten gelesen, wo sich jemand in die Ferne sehend begehrt, einen ganz bestimmten Ort zu entdecken und dann versucht es, eine Erlaubnis heranziehen, muss warten, bis ein Schiff kommt, das einen dorthin bringt. Und dann ist man dort und was schreibt derjenige dann? So hatte ich es mir nicht vorgestellt. Oder es gibt dann ganz groß auch die Enttäuschung darüber, dass man sich selbst mitgebracht hat und nicht sich selbst zurücklassen konnte. Und ich glaube, es handelt ganz viel davon, ein anderer eigentlich zu werden. Und ich glaube, dass das sowieso nicht möglich ist. Deswegen ist, glaube ich, die größte Herausforderung, zu Hause zu bleiben.
Und sich dann den Gedanken hingeben zu können, Ihr jüngstes Buch, Verzeichnis einiger Verluste, ist auch gerade ausgezeichnet worden mit dem, ich glaube vor 14 Tagen, mit dem Wilhelm Raabe Literaturpreis vom Deutschlandfunk zusammen mit der Stadt Braunschweig verliehen. Da ist es ja ein bisschen ähnlich. Da spüren Sie ja auch Dinge nach, nämlich dem Verlust. Es sind ganz unterschiedliche Verluste. Sie beschreiben oder nehmen als Anlass den Verlust des Kaspischen Tigers zum Beispiel, aber auch vom Palast der Republik, von Sapphos Liebesliedern. Was bedeutet Verlust?
Ja, Verlust bedeutet auch die Verwandlung von etwas in etwas beinahe Fiktives, Mythisches. Mhm. Also etwas, was es wirklich mal gegeben hat und jetzt ist es nicht mehr da. Und man fragt sich natürlich, was ist passiert? Wo ist es? Ist es womöglich wiederzufinden? Und es gibt dann so die Idee des Schatzsuchers, der nach etwas gräbt und etwas auf einmal entdeckt und die Weltgeschichte neu geschrieben werden muss. Sowas gibt es ja auch in der Archäologie, dass man immer wieder Entdeckungen macht und dass auch die Geschichte etwas ist, was nicht abgeschlossen ist, sondern was wir fortwährend neu schreiben.
Wünschen Sie sich eigentlich sowas, so den Moment? Also wenn Sie da so einsteigen, so tief einsteigen in verschiedene Themen, wünschen Sie sich mal eine Quelle zu finden, die man ganz neu interpretieren müsste?
Ich hatte das Gefühl während der Arbeit an diesem Buch, dass ich das permanent habe.
Ja?
Nicht im Großen, aber im Kleinen. Und ich habe mich zum Beispiel mit der ausgestorbenen gnostischen Weltreligion des Manichäismus beschäftigt. Eine krude, sehr fremde, sehr merkwürdige Religion, aber es war eben eine Weltreligion. Und dann dabei zu denken, okay, wie wäre die Weltgeschichte anders verlaufen, wenn sich diese Religion durchgesetzt hätte? Also das finde ich dann schon faszinierend zu sehen. Das ist alles, wir haben immer so das Gefühl, es musste alles genauso kommen. wie es jetzt gekommen ist. Aber das stimmt nicht. Es gibt sehr wohl andere Alternativen und andere Möglichkeiten, auch Geschichte zu erzählen. Wir haben ja immer noch den unglaublich eurozentrischen Blick, in dem wir halt, also ein nebulöses Wir, die Welt entdeckt hat. Allein das ist so ein alberner Begriff, als ob die Welt nicht vorher da war und auch von Menschen besiedelt, die eigene Namen hatten. Aber dann fährt man dorthin, also wie beim Atlas, und pflanzt seine Heimatflagge auf.
Und dann heißt es entdeckt.
Ja, furchtbar.
Sie haben eben von Entdeckungen gesprochen, die Sie im Rahmen der Recherche vor allem in der Staatsbibliothek gemacht haben. Ich möchte das Entdecken mal wieder aufnehmen. Und jetzt sind wir aber in der Natur. Sie sind 1980 geboren in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Da war viel Natur rundherum, nehme ich an.
Ja, ja.
Und Sie sind viel alleine rumgestriffen, haben diese Natur erkundet.
Absolut. Ich hatte mal so einen kleinen Rucksack mir geparkt mit sehr viel Proviant. Und bin dann losgezogen. Und es war tatsächlich so eine Fantasie, eigentlich Entdeckerin zu sein. Mein erster Berufswunsch war auch, Naturforscherin zu werden. Und dann habe ich mir so Bäume ausgesucht, die ich besonders fand, die dann eben mein Stützpunkt sein sollten. Oder eben beschlossen, dass unter diesem großen Stein, diesem großen Findling, ein Schatz vergraben liegt. Und dann dementsprechend Schatzkarten angefertigt, die das beweisen. Das war ein bisschen einsam, aber tatsächlich auch in dieser Natur, die ja klar eine Kulturlandschaft von der LPG geprägt, eine Kulturlandschaft war. Aber wissen Sie, in Vorpommern gibt es diese Sölle, also diese alten Eiszeitlöcher auf den Feldern, wo dann doch immer noch so kleine Baumgruppen mit einem Teich in der Mitte zu finden sind. Und das waren eigentlich die Inseln meiner Kindheit. Ich bin dann immer von einem Söll zum anderen losgezogen und habe immer beschlossen, das dort ist meiner. Also da gibt es auch diese Beherrschungsfantasie, gab es da auch, leider.
Sie haben keine Flagge aufgezogen.
Nee, das so. Nicht. Nee.
Sie haben das alleine gemacht, haben Sie jetzt gesagt? Also so, Sie hatten jetzt nicht andere Kinder da drumherum, die irgendwie mitgezogen sind, sondern Sie wollten das alleine vor allem entdecken?
Nee, ich hatte nicht so viele Freunde tatsächlich. Also so als Lehrerkind auf dem Dorf, alle anderen haben Tiere oder die Eltern arbeiten in der LPG. Das war schon auch immer das Bewusstsein, irgendwie nicht dazuzugehören oder zugezogen zu sein auch. Und insofern habe ich aber daraus, glaube ich, das Beste gemacht.
Sie sind auch viel mit Ihrem Großvater. Das war jetzt nicht dort, wo Sie gelebt haben, in der Nähe von Greifswald, sondern auf Usedom. Der ist sehr viel mit Ihnen durch die Natur gezogen.
Das stimmt. Von dem habe ich das Pilze sammeln, Pilze suchen gelernt und das Bernsteinsuchen. Auch eine Kunst.
Auch gefunden?
Ja, natürlich.
Ja, das machen viele und finden nie was.
Nein, ich habe eine große, großartige Sammlung und einige doch streichholzgroße Exemplare.
Das sind aber große?
Ja.
Oh, sehr große. Hatten Sie mal vor, oder so Biologin zu werden? Sie sagten jetzt so ein bisschen kindlich, Entdeckerin. Aber ist da dann, wenn man so richtig, also sich versucht auszukennen oder der Großvater einem so viel beibringt, war da sowas?
Als Kind schon. Ich war aber so schlecht in Biologie in der Schule.
Ach, tatsächlich?
Ja, und sobald es chemisch wurde, bin ich ganz ausgestiegen. Insofern das, was ich dann für den Roman Der Hals der Giraffe brauchte, das musste ich mir alles nochmal anlernen. Und deswegen habe ich auch das Niveau der 9. Klasse genommen, weil das noch nicht so chemisch ist. Das konnte ich noch.
Hals der Giraffe, eine Lehrerin, eine Biologielehrerin einer 9. Klasse, genau, da geht es so biologisch zu, das hatte ich Ihnen alles abgenommen.
Ja, ich meine, für den Moment, in dem ich es geschrieben habe, wusste ich es auch wieder.
Eine andere Sache, wo ich auch gedacht habe, das muss also so eigentlich die heimliche Biologin gewesen sein. Sie machen ja nicht nur Bücher, Sie haben auch eine Reihe ja konzipiert, die Naturkunden bei Mattes und Salz. Und das ist ja ganz viel Naturbeobachtung, Entdecken. Und zwar nicht von auffällig und schönen Pflanzen, sondern eigentlich, oder Tieren, sondern eigentlich eher so die man, also die Brennnessel, die Kröten. Oder ich habe mich so ein bisschen verliebt in den Band, die Nelke, die ja eigentlich auch so eine verstoßene Blume.
Genau, es geht um die verstoßenen Tiere. Also nicht die eh eine große Lobby haben, die irgendwie auf den Postern zu finden sind, sondern die ein bisschen im Schatten und nicht wachsen, sondern oder gedeihen, sondern tatsächlich im Schatten der Aufmerksamkeit. Aber da geht es für mich gar nicht um was Biologisches, sondern im Gegenteil, dass wir die Natur, die haben wir zu leichtfertig eigentlich den Naturwissenschaften überlassen, die ja auch sich rühmen, eben diesen Begriff im Namen zu führen. Und ich glaube, erkenntnisfördernd kann genauso gut eine literarische Beschreibung sein, wie eine statistisches Erfassen, ein Katalogisieren, das wir heute halt in den sogenannten harten Wissenschaften verorten.
Da ist es wieder, ne? Dass Sie das so auch durchaus vom Schreibtisch etwas entdecken, was andere meinen, immer nur draußen entdecken zu können.
Ja, wobei ich jetzt auch für das Verzeichnis einiger Verluste habe ich auch einen Text dezidiert halt als Nature-Writing-Text geschrieben. Also es gibt da keinen deutschen Begriff richtig für. Also ein Text, der tatsächlich sich zur Aufgabe gestellt hat, über Natur zu schreiben und die Natur nicht als Metapher für meinen Seelenzustand zu nehmen oder nicht für die allgemeine Kulturlandschaft, sondern tatsächlich das, was, oder die Kulturgeschichte vielmehr, sondern tatsächlich zu beschreiben, was sehe ich eigentlich, wenn ich ein Flüsschen in der Nähe von Greifswald ablaufe, welche Büsche, welche Sträucher sind das, was für ein Moos, um Gottes Willen, was für ein Vogel ist das, den ich dort höre. Und da bin ich tatsächlich eben dann mit den biologischen Bestimmungsbüchern losgelaufen und musste mir eigentlich einen großen Wortschatz überhaupt erst zusammensuchen, um etwas zu beschreiben, was mir im Grunde sehr vertraut ist. Und es war eine ganz verrückte Erfahrung, aber eigentlich auch die, dass die große Expedition auch vor der Haustür stattfinden kann. Man muss wirklich nur losgehen und gucken, was wächst denn da, was blüht denn da, wie es in den schönen alten Publikationen heißt.
Und jetzt verstehe ich auch, dass solche Bücher natürlich nicht, also Bücher über Natur können selten ohne Bilder auskommen, aber bei Ihnen spielt das ja eine ganz besonders große Rolle, also auch das Anfassen, das Haptische eines Buches, die sind anders bezogen als andere Bücher. Und also dieses tatsächlich, Sie kommen eigentlich eher vom Sehen her, als dass Sie vom Beschreiben kommen, oder?
Ja, auch also von der Anschauung. Und ich habe ja auch nicht Germanistik oder Literaturwissenschaft studiert, sondern eben Kommunikationsdesign und dort eben vor allem mich mit der Buchgestaltung beschäftigt. Insofern komme ich eigentlich von der Form und bin von der Form, die ich halt nie als was Äußerliches empfunden habe, sondern immer was Inhaltskonstituierendes, bin ich dann doch zum Schreiben gekommen. Also dahin, dass teilweise in einer Gestaltung wir einen Inhalt auch schaffen können. Das klingt jetzt so abstrakt, aber den Atlas, der ist ja konzipiert als wirklich als Atlas. Wir haben rechts Karten und links kleine Informationen zu der Bevölkerung, wo das genau zu finden ist, Koordinaten, also lauter Dinge, die uns Objektivität versprechen. Und dann 25 Zeilen Text, in dem was ganz anderes erzählt wird. Und mich interessieren solche Bücher.
Ja, Sie haben auch mal über die Frakturschrift geschrieben.
Auch was ganz Ambivalentes. Ja. Aber ich finde Bücher toll. Also auch die Idee des Katalogs ist natürlich immer nach Objektivität strebend und das zu unterlaufen. Und ich finde Bücher toll, die eigentlich Bastarde sind, bei denen das Fiktionale und Faktische nicht mehr richtig auseinanderzuhalten sind.
Dass Judith Schalansky besonderen Wert auf die Gestaltung ihrer Bücher legt. Das haben Sie einerseits schon gesagt, ist auch nicht zu übersehen. Die Formate sind zum Teil ganz ungewöhnlich. Die Seiten haben oft einen farbigen Schnitt. Sie haben, ich glaube, nie einen Schutzumschlag mit Foto, sondern die Bücher sind oft in so einer groben Pappe oder in Leinen eingebunden mit eingeprägten Bildern. Ein Buch fand ich besonders schön, da ging es um Insekten und der Einband schillert eigentlich wie so ein Libellenflügel, also total schön. Konzipieren Sie die Bücher nach dem Äußeren? Also was ist eher da, wenn das sich dann auch so durchs Buch durchzieht? Da schillern nämlich alle Bilder dann in der ähnlichen Farbe.
Also bei den Naturkunden habe ich natürlich die Reihe erstmal konzipiert, indem ich halt beschlossen habe, dass wir verschiedene Formate haben. Also das, was sonst Reihen immer auszeichnet, dass es ein Format gibt, gleich über Bord geworfen, weil es eben in diesen Zeiten, wo die digitalen Substitute für die Bücher doch auf dem Vormarsch zumindest damals waren, als wir sie gegründet haben vor 5 Jahren, fand ich es wichtig, nochmal zu zeigen, Bücher haben ganz verschiedene Formate und jedes Format sagt einem was Unterschiedliches. Und die kleinen Tier- und Pflanzenporträts sind eben in dem kleinen, ich muss jetzt überlegen, das ist das Oktavformat.
Da habe ich mich auch gerade überlegt, DIN A5 ist es nicht, sondern von den kleinen Oktavheften, so Notizheften.
Genau. Und die haben etwas Nebensächliches in ihrer vermeintlichen Kleinheit und dadurch gibt es etwas. Es ist dann klar, wenn wir dort ein Buch haben über Nelken, über Esel, über Krähen, das kann nicht die große Monographie über Krähen sein, sondern es ist was anderes. Mhm. Und es ist das etwas spielerische Genre des Essays mit vielen Illustrationen. Und das hilft sehr wohl, um so einen Text zu schreiben und sich auch zu trauen, zum Beispiel über Krähen oder jetzt im Frühjahr erscheinen Korallen, darauf freue ich mich sehr, sich zu trauen, überhaupt loszulegen und zu schreiben. Und dieses eher Unscheinbare und in diesem kleinen, dann doch sehr groß und auch spektakulären, wie ich finde, durch die sehr schönen alten Illustrationen, dadurch, das ist nichts Äußerliches, sondern das konstituiert wirklich ja den inhaltlichen Gehalt auch.
Also bei so einem Buch über Tiere oder Pflanzen kann ich mir das ganz gut ja immer vorstellen, da rechnet man ja eigentlich fast auch mit, aber Sie haben es auch in Ihrem Roman beispielsweise, der heißt Der Giraffe, da sind auch Bilder drin, da sind Zeichnungen drin. Wo kommen die her?
Das sind Bilder tatsächlich aus alten Biologiebüchern, die ich von den Eintragungen befreit habe. Und das ist was ganz Verrücktes. Die Biologie hat ja wahnsinnig viele Bilder hervorgebracht, also hat eine ganz eigene Ikonografie. Und wenn ich Ihnen das Kreuzungsschema zweier reinrassiger Rinderrassen zeige, dann geht sofort in Ihnen was los. Mhm. Da geht ein Film ab. Oder wenn wir eine Drosophila sehen, diese Fruchtfliege mit den mutierten Augen. Und mir ging es auch darum, dieses Schautafelhafte der Biologiebücher nochmal mit aufzurufen und das als eigene Erzählstrategie zu überführen. Und dieses Buch ist eben ein Bildungsroman, der auch mit dieser altehrwürdigen deutschen Gattung spielt, in dem sie eben über Kreuz oder auf den Kopf gestellt wird.
Sie erfinden öfter mal so neue Gattungsnamen.
Ja, das
finde
ich toll.
Den Matrosenroman haben sie auch gehuldigt.
Ja, ich dachte, das passt schon. Das
Blau steht dir nicht, das war Ihr erster Roman.
Ja, das war das literarische Debüt. Es ist in dem Sinne gar kein richtiger Roman, aber ich finde, es passt auch zum Matrosenroman. Die erzählen auch viel und man weiß nicht, ob man ihnen trauen soll oder nicht.
Aber wenn jetzt kann man nochmal auf diese Gestaltung, wenn ein Buch so wichtig in der Gestaltung ist, dann ist es wahrscheinlich auch gar nicht, dann ist gar nicht der Moment der Abgabe des Manuskripts das Spannendste, sondern wenn Sie das fertige Buch in der Hand halten, oder?
Ja, bis dahin ist ja alles noch möglich und wenn das Buch beim Buchbinder ist, dann ist es eigentlich am schwierigsten für mich, weil dann kann ich nichts mehr machen. Aber es hört eben nicht auf. Aber es hilft total. Also es hilft auch beim Schreibprozess. Wenn ich mit dem Schreiben nicht weiterkomme, kann ich mir wieder Gedanken machen, welches Einbandpapier muss es jetzt eigentlich sein? Stimmt das oder sollte es nicht noch ein anderes?
Und wenn dann das Buch, also der Atlas der entlegenen Inseln, der ist ja, glaube ich, auch auf Chinesisch erschienen. Oder also so andere Schriftzeichen machen doch dann ein ganz anderes Buch draus, oder? Für Sie, die Sie so auch übers Ansehen gehen?
Ja, aber es ist schön, das zu sehen, dass die Gestaltung doch offensichtlich so stark ist, dass sie dann auch andere Typografien verträgt. Oder also meine liebste Ausgabe ist die arabische, weil das auch eine fantastische Schrift ist und das trotzdem sehr, sehr schön aussieht und ich natürlich nichts davon verstehe. Und das sozusagen auch dann gewissermaßen zum Bild wird.
Die Schrift auch zum Bild hört. Wie viel Mitsprache lassen Sie eigentlich bei Ihren Büchern zu und wie viel Mitsprache üben Sie als Herausgeberin? Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Positionen, die Sie da einnehmen.
Also bei meinen Büchern, die ich als Autorin mache, die bei Surkamp erscheinen, steht im Vertrag, dass ich mich mit dem Verlag abstimme. Normalerweise steht natürlich das anders drin, nämlich dass der Verlag sich mit der Autorin abstimmt. Aber da geht es mir natürlich auch darum, eine Lösung zu finden, die vertretbar ist, die alle gut finden. Ich will ja auch nicht, ich würde nie etwas durchdrücken gegen die Meinung der anderen. Und bei den Naturkunden, die bei Matthes und Seitz in Berlin erscheinen, da geht es schon darum, natürlich mit den Autoren gemeinsam zu schauen, wie man eine Gestaltung findet, die angemessen ist. Aber wer zu uns kommt, weiß eigentlich, dass das etwas ist, was uns wichtig ist und lässt sich auch darauf ein. Also die Leute sind eigentlich sehr dankbar, dass jemand so eine konkrete Fantasie für ihr geschriebenes Manuskript haben. Ist ja auch eine Art Verlebendigungsprozess, der dann losgeht.
Und Sie haben jetzt eben schon die Digitalisierung erwähnt. Ist das eine Chance oder ist das eigentlich ein Ankämpfen oder vielleicht ein Verteidigen dagegen, ihre Art Bücher zu machen?
Nein, ich sehe es ganz klar als Chance. In dem Moment, wo es diese Konkurrenz gibt, muss halt jedes Buch, das erscheint, auch klar machen, warum es ein Buch geworden ist und nicht irgendwie eine Internetseite. Also es hilft, sich selbst nochmal zu vergegenwärtigen, was das Buch eigentlich kann, was andere Sachen nicht können, andere Medien eben nicht können.
In den Büchern von Judith Schalanski begegnet man immer wieder, meint es jedenfalls, der Autorin in Ich-Perspektive, erkennt doch durchaus Themen, die in ihrem Leben wahrscheinlich bedeutsam waren, schätze ich jedenfalls. Die DDR spielt beispielsweise immer wieder eine Rolle, obwohl Sie waren ja 9, als die Mauer fiel? Hat die DDR sie geprägt?
Ja, das ist meine Kindheit. Meine Kindheit ist gefärbt in DDR-Licht.
Ihre Eltern waren Lehrer. Sie haben das schon gesagt in Ihrem Bildungsroman, den wir schon erwähnt haben, geht es ja um eine Lehrerin, die arbeitet, also eine Biologielehrerin, die sich, ja, ich würde sagen, am Systemwandel abarbeitet. Sind da Erinnerungen aus dem Elternhaus eingeflossen?
Ja, das nicht so konkret, aber was ich natürlich früh schon als Kind eben kennengelernt habe, ist den anderen Blick, also wie die Eltern eben über Schüler reden und nicht, dass man nur über Lehrer redet oder auch die bestimmte Atmosphäre, besondere Atmosphäre des Lehrerzimmers, also die große Uhr, der Vertretungsplan, die staubigen Grünpflanzen auf dem Fensterbrett und auch das Zusammenzucken, wenn es zur nächsten Stunde klingelt.
Ja. Und auch, dass der Wechsel von DDR-Schule und dann nach der Wiedervereinigung Schule, hat sich da was geändert?
Na klar, ich erinnere mich, dass die Lehrer, die doch eben die Stundenpläne machten und Lehrpläne folgten, auf einmal nicht mehr wussten, was sie unterrichten sollten. Und diese Irritation übertrug sich natürlich auch auf uns Kinder. Und das war aber was ganz Interessantes, dass die Lehrbücher quasi gefühlt über Nacht nicht mehr gültig waren. Also die Atlanten eben auch, die Grenzen waren auf einmal andere, aber auch die ideologisch gefärbten Kindergeschichten, Kindheitsgeschichten von Lenin oder so, die dann überblättert wurden und wir auf einmal im Ende Januar schon anfingen halt mit Frühlingsgedichten, weil das unverfänglich war.
Das ist ja eigentlich im Moment auch ein großes Thema, Lebensgeschichten, Lebensleistungen von DDR-Bürgern nicht zu sehen, sie nicht gehört zu haben, sie nicht zu würdigen. Jetzt gerade, 30 Jahre danach, wird ja doch viel darüber diskutiert. Wie stehen Sie dazu?
Das ist ein großes Thema, ganz großes Thema. Man muss sich vor Augen führen, dass die sogenannten DDR-Bürger alle einen Bruch in ihrer Biografie zu verzeichnen haben und ob sie wollten oder nicht. Und das ist etwas, dem konnte sich niemand entziehen. Und alle sind dazu gezwungen worden, und das meine ich gar nicht so zwanghaft, wie es jetzt klingt, oder so gewalttätig, sind vor einer Situation gestellt worden, wo sie sich neu positionieren, neu orientieren müssen, beruflich, womöglich auch privat. Und das kommt ganz darauf an, wo jemand biografisch stand, ob er eben jetzt 12 war oder 16 oder eben gerade etwas zu Ende studiert hat, was in diesem neuen Land keinen mehr interessiert oder gerade nicht alt genug ist, um schon in Rente zu gehen oder so. Mhm. Also das ist etwas, was mit jedem was gemacht hat. Und es geht, glaube ich, vielmehr darum, diesen Bruch erfahrbar zu machen und anzuerkennen, dass es dort eine bestimmte Anstrengung gegeben hat.
So habe ich beispielsweise die Lehrerin hier Lohmark auch gelesen, die sich bei diesem Bruch an die Naturgesetze zu klammern versucht, die sie als Lehrerin, auf jeden Fall als Biologielehrerin oder eigentlich fast ja mehr als Biologin, sie ist ja weniger Lehrerin als Forscherin, nämlich, finde ich, so habe ich sie gelesen, also die sich daran klammert und die noch andere Erschütterungen eigentlich zu verarbeiten hat, also die Naturgesetze, das Gesetz des Stärkeren, das ist so ihre Welt, klare Abgrenzung zu den Schülern. Systemwechsel hatten wir jetzt eben gerade. Und jetzt werden plötzlich Hierarchien nicht mehr beachtet. Und außerdem spürt sie noch die sich entwickelnde, also wo sie sonst immer den Schülern sehr, sehr distanziert gegenübersteht, eigentlich nur über sie lästert und sich ärgert, entwickelt sie eine sehr starke Sympathie oder fast eigentlich doch sehr innige Gefühle zu einer Schülerin. Wofür steht das?
Ja, dafür, dass die Dinge nie abgeschlossen sind. Die Inge Lohmark, die Figur, denkt wirklich, glaubt wirklich, und da rührt sie mich auch, dass die Naturgesetze eben niemals umgeschrieben werden. Mhm. Und daran kann man sich halten. Und durch diese große Irritation oder auch durch diesen großen Bruch, der gesellschaftspolitische Bruch, dem versucht sie eigentlich zu begegnen mit etwas, sich in etwas Größeres, Erhabenes zu halten. Und insofern ist die Biologie bei ihr so eine Art Ersatzreligion. und versucht sich daran festzuhalten und glaubt da eben ein sehr biologistisches Weltbild. Und das ist lustig, die Biologie erzählt ja nichts anderes als Wandel die ganze Zeit. Aber das Verrückte ist auch, dass sich eben ganz vieles und nicht zuletzt das, was wir irgendwie dem Eros zuschreiben oder der Verliebtheit oder so, ganz vieles ist eben nicht, kann man nicht funktionalistisch sehen und es hat dann keinen Zweck oder man kann es nicht runterbrechen. Also sie sagt an einer Stelle auch, ja, die Menschen blieben ja sowieso nur so lange zusammen, weil die Aufzucht der Jungen so unendlich aufwendig war. Also versucht auch dort die Liebe zu degradieren. Und dann ist, mich hat es sehr gereizt, was so eine, was das mit einer Figur macht, die sich selbst jegliche Gefühle verbietet, auch Empathie als was Überflüssiges sieht, was bei der passiert, wenn sie sich auf einmal doch vielleicht auf eine ganz vorbewusste Weise, also so wie sich eigentlich Kinder verlieben, die keine noch nicht wissen, was das ist, was ihnen da widerfährt, dass sie sich da tatsächlich verliert in einer Fantasie oder auch Projektion für eine Schülerin. Und das hat was enorm Irritierendes für diese Frau. Und das macht eben doch dann dieses Gefühl, dass etwas passiert, was ganz neuartig ist.
Und dieses, dass da Konventionen gebrochen werden, spielt das also eine Rolle jetzt? Konvention auch, also Lehrerin zu Schülerin, aber auch eben Frau zu Mädchen? Also das spielt das eine Rolle? Oder
ja, genau. Das lässt sich natürlich ganz schwer einordnen. Also das hätte mit einem älteren Biologielehrer nicht funktioniert, ne? Also das ist etwas, was nur in dieser Konstellation geht, wo dann auch die Frage ist, spiegelt sich da vielleicht auch die erschütterte Beziehung zu der eigenen Tochter, spielt das vielleicht eine Rolle? Oder ohne dass das jetzt damit alles begründen zu wollen. Es geht mir schon darum, dass die Liebe oder solche Art von Verliebtheit etwas mit einem macht, was eben was komplett Neues ist und wie einem auch auf neue Ideen bringt und diese Frau eben tatsächlich vor gewisse Nöte stellt, weil sie das nicht einordnen kann.
Die letzten Minuten im Gespräch hier. Wir haben eben gerade über Erschütterung, über Irritationen und auch über sowas eigentlich wie lesbische Liebe. Jedenfalls war es auf dem Klappentext so quasi angekündigt des Buches Der Hals der Giraffe. Sie selber leben ein sehr unkonventionelles Familienmodell mit zwei Müttern ihrer Tochter und zwei Vätern ihrer Tochter. Ein lesbisches Paar, ein schwules Paar, wenn ich so zusammenfasse, ist das eigentlich etwas, was Sie für privat oder durchaus auch für politisch halten, solche unkonventionellen Lebensmodelle dann vielleicht auch öffentlich?
Ich finde den Blick natürlich schon wieder interessant, der sagt, das ist so unkonventionell. Mhm. Weil, wissen Sie, wenn Sie drinstecken und wenn Sie so leben, dann ist das ja alles andere als unkonventionell, sondern das Alltäglichste. Und dann geht es darum, wer bringt heute das Kind zur Kita, wer holt es ab, schläfst du mal aus oder können wir da weggehen? Also dann ist es alles sehr alltäglich und sehr konkret. Und insofern bin ich dann in so einer Situation mit dem Blick von außen konfrontiert. Nun leben wir in einer Stadt wie Berlin, wo wir viele andere auch kennen, die ähnliche oder vergleichbare Modelle haben.
Aber haben Sie das Gefühl, dass Sie das in Ihren Büchern doch ja durchaus verhandeln müssen? Also weil es jetzt gerade da in dem Buch beispielsweise so angesprochen wird.
Beim Hals der Giraffe? Mhm. Beim Hals der Giraffe fand ich tatsächlich interessant, was jemand, der sich so sehr mit Natur glaubt auszukennen, wer eine Erfahrung macht, die dort nicht einzuordnen ist. Und Homosexualität im Tierreich ist ein hochinteressantes Thema. Damit habe ich mich auch mal beschäftigt für das Buch. Weil sozusagen da klar wird, dass es immer um Erklärungsmodelle geht. Und wie kann man etwas erklären, was sozusagen, ja, was ist da schiefgelaufen? Und das macht sozusagen den Blick der Abweichung dann klar. Und dass es dann doch etwas ist, was die Ausnahme ist, die sozusagen die Regel dann wieder bestätigt. Also wo sozusagen die Blickrichtung ganz klar ist, wie bei den abgelegenen Inseln, die ja nur wir als abgelegen empfinden. Aber die Osterinselbewohner haben einen Begriff für ihre Insel, der heißt der Nabel der Welt. Und insofern ist meine Blickrichtung natürlich, wir sind Familie und ich bin sehr glücklich mit diesem Familienmodell. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie könnten wir Familie leben, wie könnte ich die Tatsache, dass ich mit einer Frau zusammenlebe, dass wir uns Kinder wünschen. Wie wollen wir das leben? Und mein bester schwuler Freund ist der Vater unserer Tochter und ein hinreißender Vater. Und zusammen sind wir Familie. Und für mich ist das in dieser gelebten Form eigentlich das Selbstverständlichste überhaupt.
Und dann nochmal, ist es politisch?
Ja, natürlich, sonst würde ich jetzt nicht darüber reden.
Dankeschön, dass Sie darüber geredet haben. Dankeschön, Judith Schalansky, für den Besuch hier im Studio. Ja, die Bücher, ja, das wollte ich noch sagen, sind bei Suhrkamp im Mare Verlag und bei Mattes und Seitz erschienen. Und Sie können auch eine Lesung besuchen. Dienstag, glaube ich, sind Sie in Heidelberg.
Genau.
Und Mittwoch in Karlsruhe. Dankeschön für den Besuch hier.
Sehr gern.